palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, Serie Amore ist back, Calcio ist weg, hat Francesco geschrieben und Faschismus ist back. Wobei irgendeins davon ist nie weg gewesen. Das wäre jetzt aber was für einen längeren Austausch hier. Den sparen wir uns heute und bevor ich Marius verraten werde, dass die Folge nicht Calcio ist weg heißt, wie bei Francesco vorgeschlagen hat, kommen wir gleich noch zu. Ja, ihr wisst schon, wie die Folge heißt. Zeige ich erstmal Hallo und dann werde ich Marius auch erzählen, wie die Folge heißt.
Ah, also nicht Calcio ist weg?
Nein, okay. Ich finde, sie muss anders heißen.
Ja, bitte.
Hallo erstmal.
Hallo.
Hallo. Die Folge kann diese Woche nur heißen, was erlaube Luca?
Ah.
Oder?
Mhm. Ja, finde ich gut.
Ja, das ist der Auftakt gewesen in den Serie A-Spieltag. Sprechen wir gleich natürlich auch noch dezidiert darüber. Und es ist Zeug reingeflattert aus der Community, dass uns tatsächlich beides, was wir jetzt hier mit integrieren, uns schon in den Europapokal bringt, würde ich mal so meinen wollen. Und da hat Didi geschrieben, liebe Hosts Mario und Marius. Könntet ihr bitte die katastrophale Performance der italienischen Champions League Clubs in der nächsten Folge etwas genauer analysieren? Wie ist es möglich, dass Atalanta und Milan, bei denen eigentlich jeweils die direkte Qualifikation in einfacher Griffweite war, sich in den Playoffs gegen biedere und absolut schlagbare Gegner so anschütten? Das Wort kenne ich gar nicht. Anschütten, ist das ein anderes Wort für anscheißen oder reinscheißen? Anschütten oder anstellen.
Kann ich mir vorstellen.
Ja. Mhm. Juve auch gerade dabei, sowas wie einen Run aufzubauen und versagt dann komplett. Nur einen von fünf Clubs ins Achtelfinale zu bekommen, ist wirklich bedenklich. Der Abstand zur absoluten europäischen Spitze ist gefühlt größer geworden und man hat das Gefühl, die Serie A wird nun von Clubs aus der Ligue 1, Portugal und der Eredivisie rechts überholt. Warum rechts überholt?
Weiß nicht, ob Italien irgendwas irgendjemand Italien rechts überholen kann, aber.
Wobei in Italien wird viel rechts überholt, auch auf der Autobahn mache ich auch manchmal.
Ja, stimmt.
Muss ich gestehen. Seit der großen Juve-Zeit vor knapp 10 Jahren hat man keine absolute europäische Spitzenmannschaft mehr. Bin ich zu fatalistisch oder habt ihr da eine ähnliche Wahrnehmung? Liebe Grüße auch an die Community, Didi. Liebe Grüße auch an der Stelle. Um das am Schluss erstmal zu beantworten, Fatalismus finde ich immer super in Sachen Fußball. Das, ich glaube, das zieht sich durch jede Woche. Auch nach dem Juve-Spiel nochmal kurz mit Manolo geschrieben. Liebe Grüße. Fatalismus, glaube ich, gehört zum Fußball-Fan-Dasein dazu.
Du hast Juve kommentiert, oder?
Ich habe Juve kommentiert. Ja.
Ja. Ja. Kannst du ja gleich mal erzählen, wie das gewesen ist. Seit der Zeit, großen Zeit von Juve hat die Serie A keine absolute europäische Spitzenmannschaft mehr. Stimmt nicht.
Champions League Finale Inter.
Ja, und Inter ist auch diese Saison ein Kandidat auf den Titel.
So.
Eigentlich sollte ich keine
Champions League,
eigentlich sollte ich keine
Finale.
Eigentlich sollte keine Champions League Takes mehr machen, aber
ja. Naja. Roma, weit gekommen. Mhm. Atalanta, Europa League gewonnen. Man kann die Nachricht von Didi sozusagen jetzt auf Faktenbasis auch schon direkt zerpflücken. Aber wie gesagt, ich bin ja trotzdem Fan von Fatalismus und ehrlicherweise hat mich das schon auch erschreckend dreinblicken lassen, was sich da unter der Woche in der Champions League so getan hat. Ihr kennt mich aber auch und wisst, dass ich so prinzipiell eine gewisse Meinung zu Wettbewerben habe, in denen K.O.-Spiele und Tagesform entscheidend sind. Jetzt gerade zum Beispiel, wenn man sich mal Milan anguckt, da ist es ja keine Tagesform. Na, also da, komm, lass uns da mal kurz anfangen. Das Spiel gegen Feyenoord. Du machst nach 37 Sekunden oder was, das war das 1:0, hast alles im Griff. Bis Theo sich schon vor der Pause eine selten dämliche gelbe Karte abholt. Und dann über das nach der Halbzeit müssen wir ja gar nicht reden. Also er hat sich ja auch dann öffentlich dafür entschuldigt. Aber das ist ja insane, was bei Milan abgeht. Also und dann, wenn auch so Führungsspieler so reinscheißen. Ja, also Milan ist es keine Tagesform. Milan ist in Summe vollkommen verdient ausgeschieden. Und das darf natürlich gegen Feyenoord, die da gerade jetzt auch nicht die Bombensaison gespielt haben, auch nicht in der eigenen Liga, darf natürlich nicht dein Anspruch sein als Milan. Aber es passt zur aktuellen Situation bei Milan, kommen wir nachher beim Ligaspiel, glaube ich, auch nochmal genauer drauf. Hochverdient, erschreckend, aber nicht ganz so überraschend irgendwie. Atalanta hat uns, glaube ich, beide ein bisschen überrascht, ne? Willst du nochmal deinen Take wiederholen von vorhin?
Nee, lieber nicht.
Aber auch da gehört natürlich, finde ich, irgendwie zur Wahrheit mit dazu, dass es im Hinspiel in der Nachspielzeit einen Elfmeter gibt für Brügge, der höchst umstritten ist. Und dann verlierst du dieses Spiel knapp. Ich würde an der Stelle übrigens für Brügge das Wort Bieder streichen wollen. Mhm. Das ist schon, also vor allem auch guten Matchplan in beiden Spielen auch gehabt. Dann fängst du dir im Rückspiel ein frühes Tor und spielst die dann aber auch in der ersten Halbzeit teilweise so ab Hälfte der Halbzeit. Ich glaube, weil da haben sie teilweise schon geschockt, aber dann haben die ja schon auch teils an die Wand gespielt. Und ja, es war so ein bisschen wie bei so einem Konsolenklitsch, der Ball ist halt nicht reingegangen. Ne? Ja. Und Brügge hat mit jedem Schuss aufs Tor getroffen. Mhm.
Ja, stimmt. Das, als ich das letzte Mal FIFA gespielt habe, ist mir das auch untergekommen.
Und dann kommt halt noch dazu, dass du eigentlich nach der Pause gut wiederkommst. Und ehrlicherweise, wenn du direkt nach diesem Anschluss, den du machst, dann den Elfmeter reinhaust, dann sind es auf einmal nur noch zwei Tore, die fehlen. Was uns auch so ein bisschen kurz, lass uns das auch hier aufgreifen, würde ich sagen, zur Einsendung von Max bringt. Hallo. Könnt ihr die Tage mal, Klammer auf, zwangsläufig, Klammer zu, über Atalanta sprechen. Einerseits ist Gasperini der sportliche Dirigent der womöglich erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte.
Womöglich kann man streichen.
Bitte?
Womöglich kann man streichen.
Ja. Andererseits war der Call-out an Ademola Lookman schon ein beeindruckendes Beispiel für katastrophale Führung.
Ja.
Nun heißt es, ja, sein Vertrag wird nach 2026 nicht verlängert. Man will sich im Sommer zusammensetzen und gegebenenfalls über eine sofortige Trennung sprechen. Was macht Atalanta da gerade? Die Zukunft planen oder zerstören? Ja, das ist auch wieder sowas, da gibt es irgendwie so wenig Schwarz-Weiß. Wobei ich finde, bei dem Ding bei Lookman gibt es Schwarz-Weiß. Ich finde das ehrlicherweise, wie sich Gasperini geäußert hat, unerhört. Gab nicht umsonst auch Zuspruch von den Fans mit Plakat am Trainingsgelände und so für Ademola Lookman. Er hat sich ja dann selber auch noch schriftlich geäußert. Ich verstehe so ein bisschen, das war natürlich, glaube ich, auch so aus der Emotion nach dem Spiel heraus.
Vielleicht einmal kurz, ich weiß nicht, ob es haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, aber genau, Lookman hat den Elfmeter genommen.
Sich genommen, ja, obwohl auch Retegi, der zuletzt immer geschossen hatte, auf dem Platz war. Und ich weiß bei Atalanta
jetzt
nicht.
Er hat ihn verschossen. Gasperini hat danach gesagt, er ist der schlechteste Elfmeterschütze der Geschichte oder so.
Ja, genau. Ich glaube, der hat auch mal einen Ball in die Mitte gechippt und nicht getroffen und so. Mhm. Ja, aber da ein kurzer Unterschied und Exkurs. Zum Beispiel auch in die Bundesliga. Da war ich am Freitag in Freiburg. Und Freiburg hat saisonübergreifend in der Bundesliga 6 Elfmeter am Stück verloren, verschossen.
Stimmt.
Und der letzte war unter anderem ein Panenka-Grifos in die Mitte, wo der Torwart stehen geblieben ist.
Da gab es doch die Theorie, dass der Elfmeter so unberechtigt war, dass er ihn freiwillig hergeschenkt hat. Aber.
Ach so. Nee, das glaube ich nicht tatsächlich. Aber, ja. Und was eher stimmt, ist tatsächlich, dass Noah Weishaupt, der ja gerade an St. Pauli ausgeliehen ist, dem Keeper das gesteckt hat, das Grifo gerne mal chippt.
Okay. Mhm.
Aber da, und dann habe ich dort auch mit Trainer gesprochen, Kapitän gesprochen, Grifo nach dem Spiel selbst gesprochen und überall hat man diese Aussagen bekommen mit, hier wird jemand aufgefangen, wir nehmen ihm das nicht böse, wir machen das als Mannschaft wieder wett. Und was man so durchgehört hat, ist auch, da gibt es einen Core an Spielern, wo festgelegt ist, das sind die Elfmeterschützen und dann wird auf dem Feld festgelegt, wer dann den trifft, je nachdem auch, wie du dich fühlst an dem Tag. Mhm. Ne?
Und ich glaube, dass das bei Atalanta auch so ist, weil da diese Saison auch schon Pajalic und De Ketelare geschossen haben.
Genau, und so, diese Vermutung habe ich auch. Und dementsprechend, wenn du eingewechselt wirst und gerade schon ein Tor gemacht hast, würde ich doch jetzt meinen, dass du dich relativ gut fühlst.
Ja.
Was wiederum, finde ich, dann das legitimiert, dass er sich auch den Ball nimmt.
Mhm.
Dass er ihn dann scheiße erschießt, ist natürlich eine andere Sache. Ne?
Klar.
Es geht aber nicht an, dass Gasperini auch nicht aus der Emotion heraus dann sowas von sich gibt. Und ja.
Man kann ihn ja auch kritisieren, aber man kann es dann halt mit anderen Worten machen. So, ne? Ja. Also kann auch einen Elfmeter-Fehlschuss kritisieren, so, aber der Ton ist halt für den Arsch.
Genau. Und das kriegt man ja jetzt auch nicht zum ersten Mal mit, dass Gasperini da so im Umgang mit Spielern schwierig ist.
Mhm.
Jetzt kannst du natürlich auch diese Sache von, ja, hat noch niemandem geschadet, der Erfolg gibt ihm Recht und die sollen sich ja alle so anstellen, dass es, wir sind leben in einer Gesellschaft, wo so, ne? Ja. Also ich finde, die Zukunft planen oder zerstören ist also irgendwas dazwischen.
Also
gut vorstellen, dass sich das irgendwas mal abgenutzt hat und das tatsächlich mal, man kann ja auch gutes Trainercoaching betreiben und einen Trainer holen, der Spielidee und Vereinsstruktur mit Jugendarbeit weiterführt und zudem vielleicht in der einen oder anderen Sache auf Menschenführung dann doch einen progressiveren Ansatz findet als Gasperini.
Dazu mein Take. Gasperini hat ja selbst gesagt, am Wochenende vor dem Empoli-Spiel, dass, also diese Diskussion mit dem Vertrag, die kommt von ihm selbst in die Öffentlichkeit. Mhm. Er hat gesagt, dass eine Verlängerung ausgeschlossen ist und der Vertrag läuft eigentlich schon am Saisonende aus. Es gibt aber diese Option, den per Option zu verlängern, was dann nicht die Art von Verlängerung ist, die er meint. So.
Ne? Ja, okay. Ja, okay.
Mhm. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass er ist jetzt in seinem 10. Jahr bei Atalanta.
Ja.
Und das hat den großen Titel gewonnen. Und im Hintergrund wird ja vielleicht auch schon so, ich meine, wie bei, das bei Christian Streich in Freiburg gewesen ist, vielleicht,
Ich wollte vor 10 Sekunden den nächsten Freiburg-Vergleich machen. Ja, gut, dass du es gemacht hast. Ja. Ja.
Also da wird sicherlich schon daran gearbeitet. Und dass Atalanta jetzt, glaube ich, auch im zweiten oder dritten Jahr in der dritten Liga ist und da einen Trainer Modesto hat, der da, glaube ich, so wie ich das mitbekomme, sehr gute Arbeit macht. Und auch das System spielen lässt, das Gasperini spielen lässt und auch in der Primavera wird unter Bosi dasselbe System gespielt. Man hat einen anderen, den ehemaligen Primavera-Trainer Brambilla, den hat man an Juve verloren.
Mhm.
Also der ist, der hat Atalanta irgendwann verlassen, ist dann, glaube ich, noch bei Vicenza gewesen oder so und ist dann zu Juve gegangen, also ist jetzt da bei der Next Gen. Dessen Vertrag läuft aber auch aus. Also da sind welche, die aus dem eigenen Verein stammen, so mehr oder weniger. Und diese DNA, die das Gesamte, das ist ja auch nicht nur Gasperini, das ist ja auch die Geschäftsführung und die sportliche Führung, die das alles zusammen gemacht haben. Klar, Gasperini ist der Dirigent und die Spielform und so ist seine Idee. Aber die wird ja schon auch im ganzen Verein gelebt.
Ja.
Und ja, also und deswegen Freiburg passt, finde ich, so gut, weil ich habe vor der Saison auch gesagt, die haben Abgänge gehabt und Julian Schuster hat keine Trainererfahrung so richtig. Das wird jetzt auch erstmal schwierig, diese Saison. Und da beweisen sie, glaube ich, gerade eindrucksvoll das Gegenteil. Und warum sollte das Atalanta nicht auch gelingen können, unabhängig davon, dass Gasperini ein super Trainer ist?
Ja. Ja, lustig. Ich habe da übrigens zu Freiburg einen genau anderen Take vor der Saison gehabt, weil ehrlicherweise, jetzt ich weiß nicht, wie es bei den Atalanta-Trainern ist, die haben leider, das wäre jetzt noch die schönste Verbindung, wenn da jetzt auch noch einer unter Gasperini Spieler gewesen wäre. Aber das ist nicht der Fall, oder?
Nee, ich glaube nicht. Nee.
Weil eigentlich ehrlicherweise muss man sagen, Julian Schuster hat sich ein gemachtes Nest gesetzt.
Ja, okay.
Und lässt sogar bis auf kleine Nuancen ähnlichen Fußball spielen und kennt alles aus dem FF. Also Top-Bedingungen für so einen Start als junger Trainer, wenn man es mal im...
Ja doch, Modesto hat eine Saison unter Gasperini gespielt.
Ja, siehst du.
Aber eine Saison,
italienische,
ne?
italienische Freiburg.
Ja. Nee, warte, es waren... Okay. Oh, es waren drei Saisons, aber es war nicht, er hat nicht so viel gespielt. So.
Okay.
Aber...
Ja. Julian Schuster hat im Endeffekt übrigens am Schluss auch, obwohl er noch Kapitän war, auch nicht mehr viel gespielt. War Stimmt. da viel verletzt in der einen Saison zum Beispiel und war trotzdem immer Bestandteil der Kabine und hoch angesehen. Also, das kann alles funktionieren. Und ja, ich glaube, dementsprechend ist die Frage von Max da, finde ich, ganz gut beantwortet worden von uns. Stand jetzt. Aber die Frage von Didi noch nicht vollständig, weil da ja auch noch andere fehlen. Und zwar Juve. Unter anderem, oder? Ja, Atalanta und Milan haben abgeschlossen, Juve. Boah. Also, das Spiel habe ich immer noch nicht so richtig verarbeitet. Die sind eigentlich drauf und dran, über weite Strecken der ersten Halbzeit das Spiel zu kontrollieren. Mal abgesehen von den ersten 10 Minuten, wo PSV echt rausgekommen ist wie die Feuerwehr. Und dann hat Juve sich aber gefangen, war sehr stabil. An der einen oder anderen Stelle vielleicht mit bisschen Glück machst du es 1-0, dann wäre es schon die 2-Tore-Führung gewesen. Dann kommen sie aber aus der Halbzeit raus und da verstehe ich nicht. Also, und dann hat PSV wieder den gleichen Ansatz gewählt wie ganz zu Beginn des Spiels. Und es wirkte so, als wäre Juve völlig überfordert damit. Dann macht PSV das Tor. Juve macht mit dem ersten und einzigen Schuss, glaube ich, so gefühlt in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Um dann aber trotzdem komplett in sich zusammenzubrechen. Also ehrlicherweise hätte PSV auch schon vor der Verlängerung das Spiel für sich entscheiden können. Und da wiederum habe ich teilweise auch nicht die Wechsel von Motta verstanden. Also er hat ganz viel positionsfremd gewechselt. Also vielleicht will er dann nicht Wehr, der ja hinten rechts gespielt hat, dann nochmal woanders hinschieben, aber dann wechselt er Savona ein, der dann links hinten spielt und Cambiaso, klar, der kann das, aber den wechselt er dann, hat er dann zwischenzeitlich, also war am Anfang schon wegen der Verletzung, oder? Aber der ist dann genau, Cambiaso ist dann ins Mittelfeld gegangen, dann hat er Nico Gonzalez, der schon völlig drüber wirkte, draufgelassen und Yildiz eingewechselt. Yildiz hat dann aber rechts gespielt und Nico Gonzalez ist links geblieben. Ja, und im Endeffekt und in der Summe hochverdientes Ausscheiden von Juve, und Manolo hat geschrieben, das sind 7 Schritte zurück gewesen. Und das muss man schon sagen, auch vor allem wie unreif man da gewirkt hat. Und wo man an der Stelle natürlich auch wieder erwähnen muss, ist, die Mannschaft von Juve ist im Vergleich zu den letzten 10 Jahren sehr unreif. Ja. Einfach alterstechnisch und spielerfahrungstechnisch. Aber ja, also da muss man auch dass sie diesen einen, das eine Gegentor, dieser Noah Lang von PSV war super stark, muss man sagen. Aber da, sie fangen dann sogar das eine Tor durch eine Umschaltbewegung, ne? Weil irgendwie Gatti da so kopflos nach vorne stürmt. Also da haben sie sich auch total von der Atmosphäre anstecken lassen einfach. Also irgendwie, die sind dann ja sehr enttäuschend auf jeden Fall. Der Abstand zur absoluten europäischen Spitze ist gefühlt größer geworden. Ja, jetzt gefühlt in dieser Saison schon, und da wird jetzt auch tatsächlich diese 5-Jahres-Wertung in der Spielzeit drunter leiden. Ja. Wenn du diese nicht irgendwie Saison. Alle...
Ja, also es wird, wenn Lazio nicht die Europa League gewinnt oder auch die Roma, wird es keinen 5. Champions League Platz geben. So.
Genau. Genau. Aber das war letzte Saison andersrum und jetzt ist es halt wieder so rum. Ich glaube aber nicht, dass wenn du jetzt zum Beispiel auch in der Conference League mal den Teilnehmer aus der Bundesliga mit dem aus der Serie A vergleichst, weiß ich nicht, ob da in der Europa League ist man, glaube ich, ein bisschen ebenbürtig so.
Da kannst du ja auch zum, haben wir in der WhatsApp-Gruppe schon besprochen, im Halbfinale kannst du zum Duell zwischen Lazio und der Eintracht kommen.
Ja, genau. Lass uns doch dann da mal auf die Fakten wieder bringen. Also ich glaube, die, das müssen wir erstmal, um das nochmal abzuschließen, gerne weiterhin fatalistisch denken in Sachen Fußball. Das ist doch, da darf man sich doch, also anders macht es auch keinen Spaß oder macht noch weniger Spaß. Ja. Ich bin auch schon wieder fatalistisch dieses Wochenende unterwegs, aber es soll ja hier nicht um Bundesliga-Clubs aus dem Norden der Republik gehen.
Oh, das habe ich auch gesehen tatsächlich.
Und naja, andererseits, wenn dann, gibt es ja auch Pokalwettbewerbe, dann sieht die Welt wieder gleich ganz anders aus oder noch schlimmer. Und dann, ja. Es gibt jetzt auf jeden Fall das Achtelfinale in der Champions League, Feyenoord gegen Inter. Ist Inter natürlich der klare Favorit. Ein mögliches Viertelfinale wäre dann gegen Bayern oder Leverkusen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das kann ich schnell nachgucken.
Ja, ich habe da vorhin den Turnierbaum offen gehabt. Wenn es da jetzt nicht doch nochmal eine Auslosung gibt, dann müsste das genauso sein. Nee,
gibt es nicht.
Okay, ja, dann ist das so. Dann ist das so. Und dann muss man doch genauso auch mal sagen, wird, okay, Dortmund ist auch noch drin, mal gucken, aber dann
ja, du hast
kann
es
sein, dass, so. In der Europa League, du hast es schon gesagt, die Roma ist dann noch weitergekommen, Achtelfinale, gar nicht mal so leichtes Los mit Athletic Club aus Bilbao.
Die haben Bock auf Finale daheim.
So.
Oder wie man das auf Baskisch sagt.
Ja, die haben, glaube ich, am Wochenende 7-1 oder so gewonnen in der Liga.
Echt?
Ja, Viertelfinale wäre dann Fene oder die Rangers. Fene wäre halt
natürlich, geil. Wäre natürlich gut
für die
gut Geschichten. Wegen Mourinho, für die Geschichten, ja. Genau. Aber da ist bei beiden, glaube ich, der. Wir haben keine fanatischen Fener-Fans in der Community, oder? Oder vielleicht doch. Aber ich sag trotzdem, Athletic Club ist das weitaus schwerere Los als Fenerbahce oder die Rangers.
Ja, das ist richtig. Lazio tatsächlich einen relativ leichten Turnierbaumzweig bekommen. Uns gerade vorhin jemand noch in den DMs geslidet, so eine Grafik von wegen, dass mathematisch gesehen oder nach irgendwelchen KI-Berechnungen oder so Lazio jetzt Favorit ist auf die Europa League.
Boah, weiß ich nicht.
Ja.
Also, weiß nicht, kann ja sein, so.
Ja,
spielen da, jetzt kommt dann wieder dein K.O.-Ding ins Spiel, genau. So.
Spielen jetzt gegen Viktoria Pilsen und dann gegen Bodø Glimt oder Olympiakos. Und Bodø Glimt, das an einem regnerischen Donnerstag in Norwegen.
Ja,
okay, ja. Und in der Conference League die Fiorentina gegen Panathinaikos in einem möglichen Viertelfinale warten dann Celje oder Lugano.
Da wird auf jeden Fall auch heiß gegen Pau, glaube ich.
Ja, genau. Definitiv. Gutes Fanpotenzial in dem Spiel auf jeden Fall gegeben. Dann gehen wir rein in den, was war das? 25. Spieltag? Ist das so? Oder ist es schon der 26. Spieltag gewesen?
In der Tat.
In der Tat. Die Zeit rennt. Ab Mitte 30 merkt man das noch mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Und wir gehen mal kurz einmal rein mit dem Spiel, das den Spieltag eröffnet hat und auch unseren Folgentitel fabriziert hat. Da hat uns der liebe Opro noch geschrieben. Hallöchen, als Serie Amore, Udinese-Experte, Klammer auf, gibt es noch andere Udinese-Fans hier, Klammer zu, meldet euch doch mal, ne? Muss ich euch auf die Szene von...
Den Jörn und seinen Kumpel...
ja, richtig.
Francesco, glaube ich, auch.
Ja. Die Szene von Lorenzo Luca gegen Lecce gestern aufmerksam machen. Ja, er musste uns gar nicht aufmerksam machen. Das ist tatsächlich doch dann noch ein bisschen durch die Decke gegangen, die Szene. Folgende Situation, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Es gibt erstmal einen Zweikampf im... Und darauf muss ich jetzt nochmal aufmerksam machen, weil das hat Giampaolo auch gemacht und ich muss es an dieser Stelle auch nochmal machen. Ich finde, dieser Elfmeter ist ein absoluter Witz.
Okay.
Der Schiedsrichter steht relativ gut und entscheidet im laufenden Spiel nicht darauf, einen Strafstoß zu geben. Und dann, weil, wer war es denn? Lovric bleibt lange liegen, dann wird das Spiel unterbrochen, dann geht er an den Monitor und ja, er wird mit dem ausgestreckten Arm am Kopf getroffen, aber der verteidigende Spieler Letches ist da auch tatsächlich, eigentlich ist es ein Zweikampf zwischen ihm und Ekelenkamp. Lovric kommt reingelaufen und Ekelenkamp stößt meine ich, den letzten Spieler auch noch so leicht von hinten. Also er ist in dem Moment in der Luft und auch ein bisschen mit den Armen am Gleichgewicht halten und Lovric läuft ihm so ein wenig von hinten in den Ellbogen rein.
Ah, okay. Wenn, also auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung, das nicht zu pfeifen.
Also für mich keine klare, das ist nichts, worüber, wo du da ist, dann wieder den, also das ist wieder random Willkür, wann jemand zum Monitor geht oder wann er nicht zum Monitor geht. Lirum larum, es gibt den Elfmeter und Lorenzo Lucca schnappt sich den Ball und bei Udinese ist es wohl so, als gäbe es eine klare Elfmeter-Hierarchie und die besagt, dass der Kapitän den Elfmeter schießt. Das wäre Tovar gewesen. Ich habe mir auch mal durchgelesen. Ehrlicherweise ist die Elfmeter-Statistik von Lorenzo Lucca sehr viel besser als die von Tovar. Okay. Tovar hat diese Saison sogar schon zweimal verschossen.
Ui.
Dennoch, wenn das klar festgelegt ist und auch vor dem Spiel festgelegt wird, er schießt den Elfmeter, wenn es einen Elfmeter gibt und es ist dein Kapitän, dann gibst du dem den Ball. Wenn du ihn am Anfang dir holst, weil du dich gut fühlst, mag das noch, finde ich, in Ordnung sein. Wenn dann aber ein Spieler kommt und dir sagt, ne, der schießt aber, und dann steht der Kapitän da und sagt, gib mir den Ball, dann gibst du den Ball besser ab. Wenn dann noch der vierte Spieler kommt und der fünfte Spieler kommt und sagt, es gibt den Ball deinem Kapitän, spätestens dann gibst du ihm den Ball. Dann, wenn dann sogar noch ein Gegenspieler kommt, wenn sogar noch ein Gegenspieler kommt und dir den Ball wegnehmen will, um ihn deinem Kapitän zu geben, dass er den Elfmeter schießt, dann weißt du schon, schwierig. Dann knallt er den Elfmeter halt in den Winkel, musst du auch erstmal so machen.
Mm-hmm.
In der Zwischenzeit hatte Kosta Runjajic aber auch schon auf jeden Fall einen anderen Spieler zum Aufwärmen geschickt. So durfte Lorenzo Lucca, mit dem niemand diesen Elfmetertreffer gefeiert hat, im Übrigen.
Hat er selbst gefeiert?
So ein bisschen, ja. Aber das war schon so ein bisschen weird. Er hat auch irgendwie irgendwelche Zeichen in die Kamera gemacht, wie man das heutzutage macht, ne? Und ja, 2-3 Minuten nach dem Tor ist er dann ausgewechselt worden. Trotzdem nicht irgendwie gescholten. Kosta Runjajic hat auch mit ihm abgeklatscht und so alles, ne? Und ja, aber es ging ja die Tage danach noch weiter. Also haben sie alle zugeäußert. Und aber auch Lorenzo Lucca selbst, der einen Insta-Post gemacht hat, einmal mit einem Foto von sich, wie er den Elfmeter schießt, und danach ein Foto von der Mannschaft, wie sie den Sieg vor den Fans feiert.
Mhm.
Mit irgendeinem Songtext-Zitat im Endeffekt so, weiß ich nicht, alleine bin ich niemand. Also es war sozusagen Einsicht und Verständnis. Natürlich, die Gazetten haben da auch alles drüber gemacht. Wird der jetzt vielleicht verkauft? Da gab es ja auch schon das ein oder andere Interesse. Ich glaub, Milan, ja
gut, der würde im Sommer so oder so verkauft werden, wenn es ein Angebot gibt. So.
Ja, genau. So. Ich sag mal wahrscheinlich 30 Mio Juve.
Ja.
So, kannst du haben, ne? Naja, auf jeden Fall deswegen, was erlaube Lucca?
Sehr zurecht. Sehr gut.
Sehr zurecht. Sehr zurecht. Was ist gerade hier mit deinem Stuhl passiert?
Der Pulli, den ich darauf gelegt habe, um noch weicher zu sitzen, ist ein bisschen runtergerutscht und unter den das Rad ist da jetzt drin verhakt.
Oh, hoffentlich kein Wollpulli.
Nee,
okay. Also, aber man, du bist ja eh weich und sanft gebettet, wenn wir jetzt dazu kommen.
Oh ja, ein guter Übergang.
Ja, dass Parma mal wieder ein Spiel gewonnen hat.
Yay.
2-0 gegen Bologna. Sogenannter Trainereffekt. Warum eigentlich Trainereffekt?
Ja,
stimmt, da ist was passiert, ne?
Genau. Nach dem letzten Spieltag, dem 0-1 gegen die Roma, ist Fabio Pecchia 2 Tage oder am Montagabend, glaube ich, noch entlassen worden. Aufstiegstrainer, fast 3 Jahre im Amt. Aber der Trend war nicht his friend. So.
Ja.
Ich bin eigentlich gegen vorschnelle Trainereffekte, aber manchmal ist es vielleicht dann doch die richtige Entscheidung, um ein sogenanntes Zeichen zu setzen. Und was ja auch man hatte schon das Gefühl, dass er die Mannschaft halt nicht mehr erreicht, so wie die Mannschaft aufgetreten ist, so von der sogenannten Mentalität her. Und jetzt ist Christian Kiwu Trainer, den kennt der eine oder die andere vielleicht noch aus guten Zeiten bei Inter. Ich glaube, der hat im Champions-League-Finale auch von Anfang an gespielt.
Hat auf jeden Fall auch immer so einen Hut aufgehabt.
Ja, genau.
Am Schluss irgendwann, ne?
Ja, ja. Also sehr, sehr guter Verteidiger gewesen und hat bis Sommer bei Inter in der Jugend gearbeitet, 6 Jahre lang. Hat dort den einen oder anderen interessanten Spieler begleitet und hat dann gesagt, ich gucke jetzt mal, ob es nicht die Chance gibt, irgendwo mal Profitrainer zu werden. Hat dann Inter verlassen und jetzt ist er da. Und ich glaube nicht, dass man jetzt so taktisch irgendwie schon im ersten Spiel da krasse Handschrift erkennen kann. Was bekannt ist, ist, dass der also 4-3-3 spielen, das, was Piqué ja auch gemacht hat. Das passt dann ganz gut zum Kader. Dass er ist als Spieler auch schon, glaube, recht moderner Verteidiger gewesen. Also ein Verteidiger, der sehr gut mit dem Ball umgehen konnte, was ja so ist Anfang der 2000er bei Ajax ausgebildet worden und dann nach Italien gekommen. War da, glaube ich, schon ein bisschen vor seiner Zeit, was die spielerische Klasse, auch so Spielintelligenz, Aufbau und so anbelangt hat. Und von daher konnte ich mir den schon eigentlich auch immer so ein bisschen gut als Trainer vorstellen. Also die Professoren auf dem Platz gewesen sind, können das vielleicht auch, habe ich im Podcast ja auch schon ein paar Mal gesagt, so wegen den De Rossis und Xabi Alonsos und so. Deswegen bin ich relativ optimistisch, dass das auch ein dass er ein sogenanntes Projekt begleiten kann. Das hat mit Enzo Maresca, der ja jetzt bei Chelsea ist, bei Parma in der zweiten Liga kolossal nicht geklappt.
Ja, stimmt, ja.
Und vom Ding her ist die Situation natürlich auch relativ undankbar. So, du hast keine Trainererfahrung auf Profilevel und wirst dann bei einem Team reingeworfen, das seit Dezember nicht mehr gewonnen hat. Aber anscheinend
hat... Und zu viele Gegentore kassiert?
Ja, richtig. Aber anscheinend hat er die richtigen Knöpfe auf jeden Fall erstmal gedrückt. Dazu muss man sagen, gegen Bologna ist auch Derby. Das heißt, die Fans waren auch gut drauf. Laut. Und Bologna hatte ein paar Chancen, aber ich hatte... Auch nach dem 1-0 durch Boni, Handelfmeter, keine Diskussion meiner Meinung nach. Vorher hatte Parma schon gestartet, so wie die Feuerwehr auch, so PSW-mäßig.
Ja.
Eine oder andere gute Chance rausgespielt. Dann ist Bologna, hat ein bisschen Spielkontrolle übernommen. Und dann gab es halt diesen Elfmeter. Und danach hatte ich eigentlich nie das Gefühl, als würde Bologna, die ja auch eigentlich ziemlich gut in Form waren die letzten Wochen, den Zugriff auf das Spiel so bekommen, dass sie ein paar Mal so unter Druck setzen können, dass die wieder ins Schwimmen kommen wie in den letzten Wochen. Mhm. Und dann gibt's, also Mann ist, es gibt den einen Moment, wo der fast das Spiel kaputt gemacht hätte, hat Cancellieri geliefert. Der hatte schon gelb und ist dann am eigenen 16er relativ dumm in einen Zweikampf reingegangen und ich dachte schon, okay, ja klar, der fliegt jetzt. Hat dann die gelbe Karte nicht bekommen und dann hat Kiwu aber danach noch um so 5 Minuten gebraucht, bis er ihn ausgewechselt hat. Ja, das war wirklich also 5 vor 12 so. Aber dann hat der Mann eingewechselt und der hat dann bei einer superschnellen Umschaltbewegung das 2-0 von Sohm vorbereitet. Und das ist so eine Situation gewesen, die man seit dem ersten Saisondrittel bei Parma nicht mehr gesehen hat, wo sie wirklich so direkt und mit so einem klaren Fokus gefühlt einen Angriff zu Ende spielen.
Mhm.
Und von daher glaube ich, dass er einfach, also taktisch war das jetzt vielleicht noch nicht so viel anders, als das unter Piqué der Fall gewesen wäre, aber ich glaube, dass er halt einfach die richtige Ansprache gefunden hat dahingehend. Und das ist ja schon mal viel wert bei einem Verein im Abstiegskampf.
Ja, safe. Hat auch in der Community für die ein oder andere positive Reaktion gesorgt, richtig?
Ja, genau. Also Die, tatsächlich sind die beiden Kommentare sind noch vor dem Spiel reingekommen. Das ist einmal John, der gefragt hatte, warum denn jetzt Trainerwechsel, und man hat ja erst mit Piquilla verlängert, das stimmt, zu Jahresbeginn ist der Vertrag verlängert worden. Dann hatte ich ihm das auch nochmal geantwortet mit dem Trend der letzten Wochen so. Und er hat geschrieben, noch habt ihr es in der eigenen Hand. Ich bin mal gespannt, was Kivu mit euch erreichen wird. Und einen schlechten Kader habt ihr auch nicht. Stimmt. Der ist noch recht jung und wurde im Winter nochmals verstärkt. Ich hoffe, ihr kriegt die Kurve, aber man muss punkten in den nächsten Spielen. Getan. Weil ab April kommen fast nur noch die Big Clubs. Und tatsächlich, ich glaube, wir haben, ich muss es hier einmal kurz live aufmachen. Wir hatten da auch irgendwie die letzten Wochen schon mal drüber gesprochen. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen Grund für den Trainereffekt, weil jetzt in die nächsten 5 Spiele Bologna eingeschlossen sind. Bologna, Udinese, Torino, Monza, Hellas. Und dann kommt eine Reihe mit Inter, Fiorentina, Juve, Lazio. Und die letzten beiden Spiele sind auch noch Napoli und Atalanta. Vorher noch Como und Empoli. Okay. Dann ist es aber halt, wenn du mit einem Trainereffekt jetzt aus diesen Spielen sagen wir 8, 9, 10 Punkte holst, dann reicht das wahrscheinlich schon fast. Wenn man dann nochmal gegen Empoli gewinnt, so direktes Duell im Abstiegskampf, dann muss das eigentlich reichen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Gedanke dahinter war. Ja, und Michael, der ja Inter-Fan ist und auch immer ein besonderes Auge auf die Jugendarbeit hat, meint, Kivu ist ein Top-Mann. Ich glaube, er könnte ein paar Mal wieder auf Kurs bringen. Seine Erfolge mit der Inter Primavera und der Entwicklung von Spielern wie Carboni, Fabian und Casadei, das kann den jungen Spielern in Parma nur gut tun. Und da hoffe ich auch drauf.
Ja, man sieht schon. Marius geht gut gelaunt und bestens gerüstet in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, wie es den Milan-Fans da so geht. Ich wollte eigentlich dieses Spiel auch fast unter 26. Spieltag kompakt reinpacken. Ja, wir müssen es kurz an dieser Stelle einmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Denn man verliert bei Torino und man hat die Schnauze voll, auch die aktive Fanszene. Aber vielleicht gehen wir erstmal kurz ins Spiel rein. Das erste Tor, dieses Eigentor von Malik Ciao. Junge, was ist das? Und da muss man jetzt auch mal sagen, Mike Maignan, wir haben ihn oft genug gelobt. Es geht der Akku von meinem Handy hier langsam leer, also auch das passend dazu. Ja, also das Ding im Hinspiel in der Champions League geht auf seine Kappe, ganz klar, und das geht ja eigentlich auch auf seine Kappe. Also entweder rennt er da gar nicht hin, oder ist es auch da ein bisschen Unglück mit dabei, und es passt aber dazu, es ist, wow, schießt da Ciao an und dann geht er halt rein. Ja. Und dann konnte man so in der Folge sehen, wohin sich das eventuell entwickeln würde, nämlich eine Partie Vanja Milinkovic-Savic gegen Milan. Und er hatte oft die Nase vorn. Einmal gegen Jimenez, 21. Minute, top gehalten. Danach gibt es einen glasklaren Handelfmeter, verursacht von Kollegen Pedersen, den an dieser Stelle auch mal, finde ich, negativ erwähnt. Auch ansonsten im Spiel hat er die ein oder andere Situation, wo der wirklich sehr wild in der Verteidigung aussah, und das halt nicht im guten Sinne. Ja, den Elfmeter gibt's, Pulisic nimmt ihn sich und wieder hält die Wand Turins. Also ich finde, der Elfmeter ist gar nicht mal unbedingt so super schlecht geschossen. Nee. Er ist klar flach, aber besser als halb hoch, mit schon Dampf, mal eventuell bei einem Jan Sommer schlägt er vielleicht neben dem Pfosten ein, ne? Aber diese 2,2 Meter Kante saugt den Ball an und hält ihn dann im Endeffekt sogar noch fest. Wahnsinn, ne? Danach, also wurde ein Spiel der Torhüter, muss man auch sagen, dass Mike Maignan ja das ein oder andere Mal richtig gut gehalten hat, vor allem halt auf der Linie stark. Ansonsten hat er auch so Strafraumbeherrschung gerade insgesamt. Da merkst du schon die ein oder andere Verunsicherung, die sich von ihm aufs Team, von Team auf ihn überträgt. Ja, Pulisic hat einen super Ball auf Reinders, wo Vanja schon fast in der falschen Ecke hängt und den dann aber trotzdem noch mit dem Fuß gut pariert. Und dann in der 74. endlich der Ausgleich aus Sicht Milans. Und da hast du dann auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, eigentlich, dass die dann auch dran sind, das Spiel noch zu gewinnen. Aber dann kommt wieder so ein Moment, ehrlicherweise, das muss dich als Trainer und auch als Fan vogel wild machen. Das sind keine 2 Minuten nach dem Ausgleich, gibt es einen schmeichelhaften Freistoß. Sanabria zieht den gut, steht mit dem Rücken zum Tor, 20 Meter vom Tor, Ciao geht ein bisschen hin, Sanabria fällt. Man sieht in der einen Einstellung noch, wie Ciao sich damit aufhält, irgendwie beim Schiedsrichter zu reklamieren. Und Sanabria, sein Schlitzohr, spielt den Ball ganz schnell in die Tiefe, es ist kein Abseits, und Giannetis mit einem trockenen Abschluss ins lange Eck. Jetzt darf sich jeder nochmal, das kannst du wahrscheinlich dir 10-mal angucken, die Frage ist, ruht der Ball bei der Ausführung des Freistoßes? Er rollt erst ein, zweimal, dann tut er nochmal die Hand drauf. Und ich finde spätestens so dieses, ich tue die Hand richtig auf den Ball, ist eigentlich auch für den Schiedsrichter das Ding. Er will ihn bewusst ruhend ins Spiel bringen. Deswegen greift er da nicht ein und dann kann da auch der VAR nicht eingreifen, selbst wenn er sich da noch ein bisschen bewegt hätte. Es ist, glaube ich, was anderes, wenn der Ball da so hinrollt und der ohne Hand auf den Ball dann einfach direkt weitergespielt hat. Lirum Larum, das darf dir als Profimannschaft rund um den eigenen 16er nicht passieren. Dann musst du da irgendwie einmal kurz, bevor du dich beim Schiri beschwerst, den Ball wegkicken und die gelbe Karte dir so holen. Ich weiß gar nicht, ob Ciao schon eine hatte, aber irgendeiner muss da was machen.
Ja.
So ist es. Super smart von Sanabria, super dumm von Milan. Und es gab dann in der Folge auch noch die ein oder andere Chance mehr, auch dann doch nochmal zum Ausgleich zu kommen. Ist nicht der Fall gewesen. Und ja, gab dann auch ein Statement von der Curva Sud. Ich glaube, wird, glaube ich, sogar gegen Zlatan geschossen. Gegen die Besitzer. Ich lese gerade nur auf Englisch durch, ich kann nicht simultan übersetzen. Findet man aber. Zero planning, zero empathy, just his annoying presence, which has made the atmosphere at Milanello almost unbearable. Gegen wen geht das? Ach, ich glaube einfach gegen Cardinale Zlatan. Hätte ich mir das tatsächlich nochmal explizit durchlesen müssen und übersetzen. whatever. Hier kommt letzter Satz einmal, nur um das Ganze irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ibrahimovic can go back to taking selfies on a boat or in a gym instead of poisoning us with his harmful presence.
Oha.
Rums! Ja. Aber außer, dass er irgendwie gelangweilt auf der Tribüne sitzt und halt, ja, habe ich auch von ihm noch nichts gesehen. Oder?
Ich glaube, der ist da schon sehr präsent, auch in der, also im Management.
Ja, schon, aber was hat er gerissen?
Also, ach so, so meinst
spricht
du.
Ja, ne, ja. Spricht ja nichts für ihn.
Nö.
So.
Er ist natürlich, hat er eigentlich kein Amt, aber
ja. Naja. Selbstdarstellerei. Im besten Sinne, glaube ich, so nimmst du zumindest die Kurve wahr. Aber heute lag der Fokus ein bisschen auf anderen Sachen, deswegen habe ich mich da nicht reingelesen. Milan muss dringend gucken, dass sie da irgendwie die Kurve bekommen, sonst beendet Fonseca da nicht mal, Conceição nicht mal die Saison. So.
Stimmt.
Wir haben einen neuen Spitzenreiter und der kommt auch aus Mailand, trägt aber in Heimspielen die Farbe Gelb. Das ist eine absolute Frechheit. Ich habe es mir angeschaut. Das ist eine absolute Frechheit, wie in einem Heimspiel als Inter Mailand gegen Genua, das mit weißen Trikots spielt, diese gelben Trikots anziehen kannst. Ja. Ich verstehe es nicht.
Ja.
Was auf der anderen Seite wieder übrigens lustig ist, das ist mir schon öfters beim CFC aufgefallen, dass die Torhüter ja einfach dieses andere Spielertrikot tragen.
Stimmt.
Und Leali, und diesmal, das war Leali, hat genau wie alle Feldspieler weiße Hose, weiße Stutzen und dann einfach das andere Trikot. Das sah so ein bisschen aus, als wäre halt ein Feldspieler vom Platz geflogen. der Torwart vom Platz geflogen und ein Feldspieler im Tor.
Mhm.
Aber ich check's nicht bei dieser Farbgebung, warum Inter da ein Gelb spielen muss.
Nee, hast recht.
Ja. Ansonsten stand Correa mal wieder in der Startelf und dann aber auch nur im Weg rum. Glaube ich, verhindert die erste richtig gute Möglichkeit. Bei Inter hat Josip Martinez im Tor gestanden, ne?
Ja, das ist Serie A-Debüt für Inter. Sommer hat sich den Daumen gebrochen. Fällt damit jetzt in einigen wichtigen Spielen aus.
Oh ja, Daumen ist jetzt nicht so unwichtig für ein Torwart.
Also so vier Wochen, also es ist nicht der ganze Daumen ab oder so, aber irgendwas ist gebrochen da drin und vier bis fünf Wochen oder so ist die Ausfallzeit.
Okay. Ansonsten war es so ein, ja, das gibt's ja öfter mal, da so Interspiele, wo du jetzt irgendwie nicht zwingend irgendwie jedem neutralen Zuschauer empfehlen würdest, dir das anzugucken. So vor allem so zwischen den zwischenwichtigen Spielen, da steht ja auch die Copa an irgendwann jetzt, ne? Ja, jetzt steht die Copa an, habe ich vergessen beim Ausblick reinzuschreiben, fällt mir gerade auf. So, bin nur bei einem Pokalwettbewerb involviert diese Woche. Kaum Großchancen, die man irgendwie gesehen hat. So ab der 60. Minute ging es dann los. Pavard mal mit einem angesetzten Fallrückzieher, Barella hat die Latte getroffen. Und dann Viertelstunde vorm Schluss fast das Tor für Genua, so ein bisschen aus dem Nichts. Da war dann Martinez mal da. Ekuban scheitert aus kürzester Distanz. Und auf der anderen Seite dann der andere Martinez, der nach einer Ecke einschädelt, über den Umweg Massini, den er dann auch anköpft, also irgendwie da so reingemogelt, die Kiste. Schlussendlich das ganze Samstagabend, drei Punkte, Arbeitssieg gegen CFC, das ja wirklich tatsächlich richtig stabil ist seit dem Trainerwechsel, muss man einfach so machen.
Ja.
Und damit Druck aufgebaut auf Napoli, dass diesem nicht gewachsen war.
In der Tat.
Zu Gast bei Como, ein Chelsea-Spieler unter Conte, Cesc, gegen seinen Lehrmeister. Napoli in das Spiel gegangen mit drei unentschiedenen Folge. Und jetzt merkst du, dass es wieder zwischen den Ohren stattfindet, Fußball auch, ne?
Mhm.
Also Rahmani, was macht der da?
Das weiß ich nicht so genau.
Und bevor jetzt jemand fragt, aber warum steht Meret neben dem Tor? Der Torwart steht meistens bei sowas neben dem Tor, weil halt gewollt ist, dass ein Rückpass immer neben das Tor gespielt wird, dass genau sowas nicht passiert.
Nee.
Also du spielst einen Rückpass nie aufs Tor, dass wenn der Torwart mal Schwierigkeiten hat, den Ball anzunehmen, hat man ja auch schon gehabt, der rutscht ihm unter dem Fuß durch und geht dann ins Tor. Deswegen steht der Torwart meistens positioniert neben dem Pfosten. Ja. Genau, und früher Rückstand, dann meint man eigentlich, dass Napoli gut zurückkommt, weil das macht ja natürlich auch schon was mit einem. Hat tolle Pressing-Sequenzen immer wieder und beim Ausgleich dann auch erobern Lobotka und Raspadori zusammen den Ball. Zweiterer Netz dann auch, trifft damit wie gegen Lazio schon. Dann gab es aber auch den einen oder anderen Angriff noch in der ersten Halbzeit, der einfach nicht sauber zu Ende gespielt wird. Hab da vor allem einen vor Augen, wo Politano, da laufen sie irgendwie 3-2 und Politano läuft dann irgendwie mit dem Kopf in die Wand rein, so gefühlt, anstatt nochmal den Ball zu verteilen. Ja. Und dann war es auch wieder so ein Spiel, wo Napoli einfach unter Conte teilweise, finde ich, zu wenig macht. Dann sind sie nicht aktiv genug. Ich weiß nicht, ob es da, also den fällt jetzt schon ein bisschen nochmal, muss man sagen, ich habe das auch verteidigt, aber irgendwie jetzt ist man nachher immer schlauer, so ein bisschen fällt ihnen das Nicht-Transferfenster der Winterpause auf die Beine, ne? Auf die Füße. So. Vielleicht fällt es ihnen sogar auf die Beine und auf die Füße. So. Ja. Es gab eine richtig gute Chance in der zweiten Halbzeit. Der Neuzugang Komos Büté zwischen den Pfosten pariert da in der 66. super stark gegen McTominay. Und Napoli hat die letzten Wochen auch davon gelebt, dass wenn sie dann auch ein Spiel gewonnen haben, oft ja mit gnadenloser Effizienz. Weil in dem Fall nicht der Fall. Und in der 77. dann, gerade vorhin habe ich sie in der ersten Halbzeit noch gelobt, eine ganz schlimme Sequenz von Lobotka und Raspadori. Kein guter Ball von Lobotka, vertikal auf Raspadori, zu viel Druck, zu unpräzise. Raspadori handelt ihn auch nicht gut und dann kommen sie nicht rechtzeitig geordnet in die Rückwärtsbewegung. Pass hat viel zu viel Platz und damit auch Platz für einen Pass mit dem Außenriss für Diao. 2-1. Drittes Tor in Folge im Übrigen. Hat schon gegen Juve und Florenz getroffen, der Kollege. Ja, und dann war sie besiegelt. Die erste Pleite seit Anfang Dezember für Napoli. Für Como ist es der zweite Sieg in Folge. Ja, ich glaube, da ist auch auf jeden Fall in Süditalien wieder Fatalismus jetzt am Start. Mal sehen, wie das dann nach dem nächsten Wochenende ist. Der Rest des Spieltags kompakt. Venezia, Lazio, 0-0.
Kein Service für mich.
Ja, es ist eh, ne? Der Sieg Parmas ist vor allem deswegen so wichtig, weil andere gepunktet haben.
Stimmt.
Auch Hellas. 1-0 Sieg gegen die Fiorentina. Dritte Niederlage in Folge für Viola. Chancen waren da, vor allem in der ersten Halbzeit. Und irgendwie geht ihnen dann vor allem hinten der Saft aus.
Mhm.
Randnotiz. Schon wieder ein Zusammenbruch bei einem Spieler der Fiorentina, Mois Ken. Aber diesmal nichts am Herzen oder so. Und das ist nochmal eine Sache. Ne? Also, der wird da an der Außenlinie, knallt er mit Schädel gegen Knie, wird 4-5 Minuten lang behandelt mit einer klaffenden Platzwunde. Ich weiß auch nicht, wie. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut.
Ist der getackert worden da oder was?
Der hat aber auf jeden Fall Unmengen an Blut verloren auch.
Ja.
Und auch da wieder die Frage, wird da irgendwie ein bisschen auf. Wird da einmal geguckt, ob sich die Pupillen noch bewegen und dann sagt es, ist es keine Gehirnerschütterung, geh weiter. Dann kommt er nach 5 ja. Minuten wieder rein, läuft 2 Minuten rum und bricht dann zusammen.
Mhm.
Fragst du dich auch, was da die medizinische Abteilung macht, ne?
Ja.
Naja. In Summe der Sieg für Hellas tatsächlich verdient. Die haben dann mehr gemacht. Tor durch den Joker Antoine Bernet, würde ich sagen, wird er ausgesprochen. War sein drittes Spiel, kam aus Lausanne. Da ist es auch nicht konsequent verteidigt einfach. Da merkt man auch einfach, dass die Kräfte dahin waren. Die hatten schon davor das eine oder andere Mal gewackelt. Das Tor war in der 5. Minute in der Nachspielzeit. Da war es wieder Bentegodi Ausflipperei gewesen natürlich. Das ist... war schon ganz nett anzugucken. Atalanta, hatten es vorhin gesagt, hier einmal nur im Ergebnisdienst, Lookman mit der Reaktion, die es gebraucht hat. Mhm. Ehrlicherweise, ne, auswärts Empoli ist auch irgendwie nach so einer Woche wahrscheinlich nicht das Einfachste. Eigentor hat den Reigen geöffnet, dann Retegi, zweimal Lookman und Zappacosta. 5-0 auswärts, der Sieg für Bergamo.
Standesgemäß. Und danke für den Service.
3 Zähler in der Fremde gab es auch für Juve. Bei Cagliari, Vlahovic mit einem frühen Tor, das dann auch den Endstand besiegelte, geht mit auch auf Jeremina, aber Vlahovic macht es auch richtig gut und stabil. Der hat im Übrigen 90 Minuten gespielt, sogar am Ende mal gemeinsam mit Kolomyani auf dem Feld gewesen. Insgesamt auch das, Cagliari auswärts für Top-Clubs nicht immer leicht zu bespielen. In Summe, wie ich finde, guter Auftritt. Cagliari nie wirklich gefährlich. Man müsste noch sich, ich hatte nur gesehen, dass 2 Spieler bei Juve auch laut App verletzungsbedingt ausgewechselt wurden. Ich habe mir das nicht nochmal angeguckt. Und zwar Cambiaso und Douglas Lewis am Schluss. Aber das kann auch einfach Krämpfe sein. Was sagt dein Arbeitgeber? Status
mal.
Hinter den Spielern.
Guck mal schnell.
Für Juve ist es auf jeden Fall der 4. Sieg in Folge gewesen. Ne? Damit Platz 4 inne. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus in der Liga, muss man einfach sagen.
Ein Spiel, glaube ich, auch weil du Vlahovic erwähnt hast, logischerweise, das tut dem gut.
Ja.
So, ich bin Sportpsychologe, das wisst ihr.
Roma Monza zum Abschluss des Spieltages findet statt nach unserer Aufzeichnung. Was uns insgesamt zum Ausblick bringt, ich hatte schon angekündigt, Pokal ist Dienstag Inter Lazio, Mittwoch Juve Empoli. So, und der kommende Spieltag geht dann schon am Freitag los, davor am Donnerstag auch schon Serie A, das Nachholspiel Bologna-Milan, dann sind nämlich wirklich alle wieder in der Reihe. Freitags die Fiorentina gegen Lecce, Samstag haben wir unter anderem den Kracher um 18 Uhr Napoli gegen Inter, Sonntag auch nochmal ein Highlight mit Milan Lazio. Ja. Wichtige Woche für Milan. Insgesamt.
Stimmt.
Also hoppla hoppla. Wenn man da zweimal verliert, dann sprechen wir uns Anfang nächste Woche vielleicht nochmal mit ganz anderen Themen bei den Rossoneri.
So, gucken wir, wo stehen die jetzt? Ja, 8 Punkte hinter Juve.
Ist schon ein ganz schönes Stückchen, ne?
Ja. Die angesprochene Serie, die Marc immer fordert, die gab es halt auch noch nicht.
Gab es wirklich nicht. So, jetzt kommt ihr mal gut durch die Woche. Lasst euch nicht die Laune verderben, bleibt gesund.
So sieht's aus.
Marius, wir hören uns.
Genau. Viel Erfolg auf der Alm.
Grazie.
Ciao.
Tschüss.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di testa, Pirlo!